Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Guten Morgen, Amerika. 9:30 in Washington, 6:30 in Los Angeles. Man reibt sich noch ein bisschen müde die Augen beim Blick auf die präsidiale Kandidatendebatte gestern. Ja klar, alle Medien haben schon mal versucht, die große Wer-hat-gewonnen-Frage zumindest Pi mal Daumen zu beantworten. Aber das, was wirklich wichtig ist in einem modernen Wahlkampf, die Memes, die Reposts, die Hashtags und viralen Miniclips, all das beginnt jetzt erst so richtig Fahrt aufzunehmen. Lassen Sie uns da mal genauer drauf schauen. Eins steht schon mal fest, Taylor Swift ist die eindeutige Gewinnerin der TV-Kandidatendebatte. Sie musste sich nicht wochenlang vorbereiten. Sie musste keine schwierigen Fragen der Moderatoren beantworten oder sich anhören, dass Migranten Haustiere essen. Um in weltweit aller Medienmunde zu sein, hat es für sie gereicht, den Daumen zu heben und sich für Kamala Harris auszusprechen. Welche medialen Spuren diese Debatte sonst so hinterlässt und wie die Kandidatin und der Kandidat selbst ihre Auftritte in den sozialen Medien verwerten, das besprechen wir jetzt, das bespreche ich jetzt mit Jena Kwon. Sie ist Journalistin und USA-Expertin. Unter anderem hat sie an der Harvard-Uni zum Thema transatlantische Beziehungen geforscht. Und sie ist lange aufgeblieben letzte Nacht. Guten Tag.
Hallo, ich grüße dich.
Die meisten werden die Debatte ja nicht gesehen haben. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie haben sich die beiden denn überhaupt präsentiert?
Ja, zum ersten Mal sind sich die beiden Kandidaten persönlich beim ersten und womöglich auch letzten TV-Duell in Philadelphia im umkämpften Swing State Pennsylvania begegnet. Ausgetragen hat das Ganze der TV-Sender ABC News um 21 Uhr. Primetime in den USA ging's los. Kamala Harris und Donald Trump sind ins Studio getreten, ohne Publikum wohlgemerkt, haben sich kurz die Hände geschüttelt. Und dann wurde die 90-minütige Debatte mit zwei Werbepausen auch schon eröffnet von den zwei ABC-Moderatoren. Es gab bewusst keine Eröffnungsstatements und schon im Vorfeld hatte ABC folgende Regeln festgelegt. Also Requisiten oder vorformulierte Notizen waren ausdrücklich verboten. Lediglich einen Stift, einen Notizblock und ein Wasser haben beide Kandidaten vom Sender bekommen. Und ganz entscheidend, während der Debatte war das Mikrofon des jeweiligen Kandidaten stumm geschaltet, der gerade nicht spricht. Und über genau diese Mikrofrage war im Vorfeld viel diskutiert worden. Interessanterweise hatte sich offenbar das Team von Kamala Harris offene Mikros gewünscht, im Sinne einer transparenten Debatte. Aber am Ende fiel die Entscheidung für stumme Mikros.
Schauen wir auf ein Element, was auch eine nicht geringe Rolle gespielt hat, nämlich die sogenannten Fact-Checks. Der Sender Fox schreibt, Donald Trump wurde 5-mal gefact-checkt, Kamala Harris nur 0-mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Wie laufen diese Fact-Checks eigentlich ab? Werden die Ergebnisse den Kandidaten dann während der Sendung dann rückgespiegelt?
Also nicht nur der Austragungssender ABC, sondern auch viele andere US-Medien und Zeitungen haben die Aussagen der beiden gegengecheckt, vor allem von Donald Trump tatsächlich. Und live in der Sendung selbst wurden einige seiner harten Aussagen sofort von den ABC-Moderatoren im Anschluss an seine Antwort korrigiert. Mhm. Also bei einigen Aussagen jedoch ist es vielmehr, muss man sagen, ein Richtigstellen als aufwendiges Fact-Checking von einem Team im Hintergrund beispielsweise. Mhm. Die Behauptung, Einwanderer würden Haustiere essen, stand bereits vor der TV-Debatte im Raum, weil das sein Vizekandidat Vance auch schon öffentlich geäußert hatte. Aber trotzdem haben die ABC-Moderatoren in der TV-Debatte letzte Nacht sofort nach Trumps Antwort festgehalten, dass es leere Behauptungen ohne jegliche Beweise sind. Und beim Thema Abtreibung haben die Moderatoren auch sofort korrigiert, dass es in keinem US-Bundesstaat erlaubt ist, Babys nach der Geburt zu töten. Also Fact-Checking im Jahr 2024. Vor allem, wenn jemand wie Trump involviert ist, heißt also auch gehaltlose Aussagen einfach richtigstellen.
Auf das Hunde- und Katzen-Meme schauen wir gleich nochmal auf dieses Thema. Kamala Harris hat Donald Trump mehrere Male Liar, also Lügner genannt. Wahrheit scheint also tatsächlich keine Rolle in dieser Debatte gespielt zu haben, was mich zur Frage bringt, ob diese Fact-Checkings überhaupt sinnvoll sind, wenn es überhaupt niemanden interessiert, was wahr und was falsch ist. Offenbar.
Also Fact-Checking ist auf jeden Fall sinnvoll, gerade im Zeitalter von Fake News und AI. Aber inwiefern diese Fakten und Details die breite Öffentlichkeit interessieren, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Nehmen wir gerne nochmal das Beispiel Einwanderung und Trumps absurde Behauptung mit den Haustieren. Es wurde bereits live in der Sendung korrigiert. Alle Medien berichten auch über diese Falschaussage. Und trotzdem gehen im Netz diverse Memes viral gerade. Also in dem Moment, wo Donald Trump solch eine hasserfüllte, rassistische Aussage ausspricht und nicht nur die klassischen Medien, sondern vor allem eben auch die User im Netz darauf anspringen, dann existieren die Bilder bereits in der Welt. Und auch wenn Donald Trump sich damit jetzt bei vielen irgendwo lächerlich gemacht hat, geht seine mediale Strategie auch damit auf. Denn alle berichten über genau diesen Satz, alle berichten über ihn, der diese Bilder kreiert hat. Und der medienerfahrene Trump schafft es mal wieder, seine eigene Memes zu kreieren. Und das ist natürlich Werbung auch für ihn selbst. Und das hat mit einer faktenbasierten Diskussion über das ernste Thema Einwanderung überhaupt nichts mehr zu tun.
Da möchte ich nochmal genauer einsteigen, denn er selber hat diese absurde Behauptung nicht aufgestellt. Das war jemand anders, das hattest du eben schon gesagt. Aber er hat sie nochmal gereframed, gerepostet und dann selber ausgewertet und ironisiert, indem er selber sich in zum Beispiel in Katzengemeinschaft postet. Das heißt, die Tatsache, dass es da um eine absurde Behauptung, auch eine rassistische Behauptung geht, die spielt offenbar überhaupt gar keine Rolle mehr.
Nein, er spielt genau mit diesem Spiel, mit der Wahrheit und Nichtwahrheit. Also auf Donald Trumps Ex-Account ist bereits seit 10 Stunden ein Meme angeheftet mit ein Bild mit 3 Katzen und einer Ente, die sich die TV-Debatte anschauen und mit einem provozierenden Text unten: Wer denkt, dass illegale Einwanderer, die unsere Katzen essen, deportiert werden sollten? Fragezeichen. Natürlich ist das eine rassistische, dumme Bemerkung, aber damit macht er Werbung auf sich. Und tatsächlich ist auch schon zu bemerken, dass Kollegen wie Ted Cruz auch darauf anspringen und ihn darin auch noch unterstützen.
Dennoch sind viele Medien mittlerweile nicht der Meinung, sondern werten die Debatte so aus, dass Kamala Harris in irgendeiner gewissen Form doch die Oberhand hatte und gewonnen, wenn man das so sagen kann, hat. Ist ihre Medienstrategie, ihre Kommunikationsstrategie da weiter aufgegangen, was die Auswertung dieser Debatte betrifft?
Ja, eine zentrale Kommunikationsstrategie von Kamala Harris und den Demokraten ist ja die sogenannte Weird-Strategie, also übersetzt einfach seltsam, merkwürdig. Und Donald Trump immer wieder als eigenartig, als weird darzustellen, das hat in den letzten Monaten bereits schon ziemlich, in den letzten Wochen bereits ziemlich gezogen, seitdem Joe Biden zurückgetreten ist. Und auch in dieser TV-Debatte letzte Nacht gab es durchaus zahlreiche Momente, die genau diesen Ton dieser Weird-Kommunikationsstrategie getroffen haben. Zum Beispiel auch beim Thema Einwanderung, als Donald Trump sich da in Rage redete mit der Haustiernummer. Da antwortete Kamala Harris mit einem herzhaften Lachen und sagte, das ist jetzt extrem. Oder als er ihren Vater und sie als Marxisten bezeichnete, da lachte sie wieder, griff sich mit der Hand unters Kinn und schaute ihn ganz unglaubwürdig an. Also mit solchen simplen Worten, unaufgeregten Reaktionen bürstet sie solche Vorwürfe ab. Und tatsächlich ist es auch schon so, dass es in den klassischen Medien zumindest so ausgewertet ist, dass sie als Gewinnerin dieser Debatte dasteht. Der amerikanische TV-Sender CNN hat kurz nach der Debatte eine erste Blitzumfrage gestartet, bei der die Zuschauer ganz klar Kamala Harris als Siegerin sehen, nämlich 63% und nur 37% haben für Donald Trump gestimmt.
Jena Kuhn, danke schön für diesen Blick auf letzte Nacht, auf die TV-Debatte. Ja, der mediale Blick auf das TV-Duell in den USA, das heißt natürlich dort nicht Duell, sondern Debatte. Mit diesen präsidialen TV-Debatten haben die USA tatsächlich mehr Erfahrung als jedes andere Land. Vor 64 Jahren, 1960 nämlich, sind John F. Kennedy und Richard Nixon als erste Kontrahenten im Fernsehen aufgetreten. Ein Desaster für Nixon, und das lag auch damals nicht nur an den Inhalten und deren Vermittlung. Magdalena Puls blickt im Deutschlandfunk-Podcast Der Rest ist Geschichte zurück auf dieses Ereignis, und zwar mit Hilfe des Politologen Christoph Bieber.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency.
Es ist der 26. September 1960, ein Montag und ein historischer Fernsehabend in den USA. Rund 70 Millionen US-Amerikaner haben es sich vor ihren Mattscheiben gemütlich gemacht, um das erste TV-Duell der Welt zu verfolgen. Sie werden begrüßt von Moderator Howard K. Smith.
The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
Der Republikaner Richard Nixon tritt gegen den Demokraten John F. Kennedy an. Beide wollen US-Präsident werden. Und jetzt gilt es, die Zuschauer, die Wähler, von sich zu überzeugen. Das gelingt dem einen besser als dem anderen.
This is a great country, but I think it could be a greater country. And this is a powerful country, but I think it could be a more powerful country.
Kennedy. Jung und gut aussehend, frisch und agil. Er schaut selbstbewusst in die Kamera. Man könnte meinen, ihm macht das Spaß. Und dann der arme Nixon. Er kommt gerade aus dem Krankenhaus, ist blass und wirkt abgehetzt. Er schwitzt, verhaspelt sich, schaut unsicher zu seinem Kontrahenten.
Mr. Nixon, would you like to comment on that statement?
I have no comment.
Da war schon auch so die Faszination des Neuen, die dahinter steht. Sicher braucht es immer auch so ein bisschen Glück, dass ein solches Format zustande kommt, wenn es eben nicht klar formal geregelt ist. Und sagen wir mal, dass das Kennedy Camp das größere Interesse hatte, ein solches Format zu veranstalten, weil es der Wirksamkeit des jungen, dynamischen Kandidaten stark vertraut hat. Und man vielleicht im Nixon-Lager sich der möglichen Gefahr nicht so stark gewahr gewesen ist. Und das ist ein Muster, was man auch später immer noch mal wieder gefunden hat, dass die Debatten eigentlich immer an einem seidenen Faden gehangen haben. Wenn nämlich ein Bewerber sagt, er möchte eigentlich nicht teilnehmen, dann war es lange Zeit sehr, sehr schwierig, ihn zur Teilnahme zu verpflichten. Und insofern für das Format und für zumindest eine gewisse Periode politischer Debattenkultur in den Medien war das schon sehr wichtig.
Interessant fand ich, dass vor diesem Duell von Richard Nixon und John F. Kennedy eigentlich Nixon als Favorit galt. Die Wahl hat dann aber Kennedy gewonnen. Ob ihm die TV-Debatte dabei wirklich geholfen hat, ja, das kann man eben nur schwer sagen.
Ja, zumindest war Kennedy in den nationalen Umfragen einen Prozentpunkt hinter Nixon. Nach der TV-Debatte aller lag er 3 Punkte vorn. Magdalena Pulz hat auf die Geburtsstunde des TV-Duells zurückgeschaut. Im Deutschlandfunk-Podcast Der Rest ist Geschichte. Die komplette Folge zur Geschichte des TV-Duells, die können Sie hören im Netz und natürlich auch mit Ihrer Deutschlandfunk-App. Medias Res ist hier. Hinter den Posts von Donald Trump auf Truth Social steht Donald Trump natürlich. Als Verfasser der Nachricht, aber auch als Eigentümer der Plattform. Und das ist schon was Besonderes, denn meistens sind es ja machtvolle Menschen im Hintergrund, denen die einflussreichen Medienkonzerne gehören und die denen große Reichweite bieten, die sie unterstützen wollen. Insofern war und ist es sehr wichtig zu wissen, wer diese mächtigen Besitzer sind. Natürlich kennen wir da Namen, Musk, Zuckerberg, wir kennen Namen wie Burda, Murdoch oder Springer, aber tatsächlich sind die Verflechtungen dieser Meinungsmacher oft viel komplexer, absichtlich natürlich. Dieses Wirrwarr zu entwirren, dabei hilft die gemeinnützige Organisation Global Media Registry, die jährlich den Media Ownership Monitor herausgibt. Vera Linz berichtet.
Eigentlich gibt es hierzulande viele Informationen darüber, in wessen Händen sich Medien befinden. Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich etwa listet Eigentümerstrukturen auf. Auch im Handelsregister kann man nachlesen. Aus Sicht von Olaf Steenfart, Geschäftsführer von Global Media Registry, reicht das aber nicht aus.
Wir fangen da an, wo sozusagen das Handelsregister aufhört, weil oftmals ist es halt so, dass diejenigen, die im Handelsregister stehen, nicht immer diejenigen sind, die auch die tatsächliche Macht über die Unternehmen und damit in unserem Fall ja auch die Macht über Meinungsbildung haben. Und deswegen gucken wir, wer hat wirklich die Fäden in der Hand? Was sind das für Menschen? Was haben die für persönliche, wirtschaftliche, politische Interessen, die mit Medienbesitz verbunden werden? Und all das steht eben nicht im Handelsregister.
Über Monate hat das Team um Olaf Steenfart gemeinsam mit dem Online-Fachmagazin Medieninsider die Eigentümerstrukturen der 10 reichweitenstärksten Radio- und Fernsehsender sowie der Top 10 im Print- und Online-Bereich analysiert. Entstanden ist eine öffentlich zugängliche Datenbank, die Geschichten erzählt um Medienbesitz und Medienmacht. In Deutschland ist diese geprägt von einer kleinen Gruppe einflussreicher Familien und Einzelpersonen, wie die Familien Mohn, Burda und Bauer oder auch Friede Springer. Letztere etwa besitzt knapp ein Viertel der Springer AG. Ein weiterer Schwerpunkt im Media Ownership Monitor, der Blick auf die, wie es heißt, unscheinbaren Riesen der deutschen Nachrichtenmedien. Matthias Bannert, Geschäftsführer von Medien Insider.
Das eine ist, dass wir Nachrichtenportale haben, die sind eigentlich ursprünglich für E-Mails vorgesehen, also GMX oder Web.de. Die haben relativ große Reichweite und werden vor allem im Vorbeigehen angeschaut. Aber auch die Portale haben ja großen Einfluss auf den Meinungsmarkt. Und ein zweiter großer Einfluss ist die DPA. Die Deutsche Presseagentur beliefert fast alle Medien mit Nachrichten und filtert natürlich dann auch vorher, welche Nachrichten in den DPA-Ticker mit reinkommen und welche nicht.
Und hat so als Gatekeeper einen enormen Einfluss auf die Berichterstattung. Ähnlich funktionieren auch Konstrukte wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das überregionale Inhalte für mehr als 60 Tageszeitungen liefert. Oder die Ippen-Gruppe, die laut MOM rund 80 Online-Portale mit Inhalten versorgt. Auf diese Weise kontrollieren wenige Anbieter große Reichweiten. Für Nafisa Hasanova von Global Media Registry klar ein Risiko für den Medienpluralismus in Deutschland. Doch auch jenseits dieser unscheinbaren Riesen sieht sie die Vielfalt bedroht, etwa im Hörfunk. Zwar gäbe es hierzulande 300 Radiosender,
but almost half of that market belongs to the public broadcasting system.
Aber fast die Hälfte dieses Marktes gehört dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Unter den Top 10 Radiosendern gibt es nur 3 private. Keiner dieser 3 Radiosender hat einen bedeutenden privaten Eigentümer. Sie werden gemeinsam von mehreren großen privaten Unternehmen kontrolliert, die bereits in den Bereichen Print, Fernsehen oder Radio führend sind.
Private corporations that we already see as being leading in either print, television or radio.
Erstmals wurde mit diesem Media Ownership Monitor ein Mediensystem betrachtet, das einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Nicht nur im Radio, auch im TV-Bereich spielt er vorn mit. Fast die Hälfte der reichweitenstärksten Fernsehsender gehört zu ARD und ZDF. Wie plural die Öffentlich-Rechtlichen intern aufgestellt sind, darüber lässt sich allerdings wenig sagen, wegen fehlender Daten, kritisiert Olaf Steenfahrt von Global Media Registry. Er nennt die Öffentlich-Rechtlichen eine Blackbox.
Also öffentlich-rechtlicher Rundfunk stellt sich ja hin und sagt, Vielfalt ist unser zweiter Name und damit endet die Diskussion eigentlich. Und das heißt ja erstmal auch nicht, dass diese Behauptung falsch ist, aber sie ist halt nicht wirklich mit validen Daten hinterlegt. Und das ist ein Problem, glauben wir, vor allen Dingen in Zeiten, wo ja mehr und mehr Menschen behaupten, es gibt eine von oben gesteuerte Systempresse. Dem muss man halt mehr als nur gefühlte und behauptete Vielfalt entgegensetzen aus unserer Sicht.
Ob und wie viel Vielfalt die Öffentlich-Rechtlichen angesichts der zunehmenden Konzentration auf dem deutschen Medienmarkt beisteuern, ist demnach offen. Wie divers ist die Mitarbeiterschaft? Welche Folgen hat die Zusammenlegung von Redaktionen etwa aus Kostengründen oder welche Vielfaltskriterien existieren und wie werden sie gemessen? Dazu, so Olaf Steenfahrt, brauche es Transparenz und nachprüfbare Daten.
Vera Linz berichtete. Nochmal kurz zum Thema Impact der Massenmedien, der früher von den Urhebern bedingt steuerbar war, aber heute, seien wir ehrlich, kaum noch. Alles wird sowieso zu jeder Zeit durch den Social-Media-Fleischwolf gedreht, wo Themen, Interviews und Positionen verkürzt, zerhackt, neu kontextualisiert und gereframed werden. Aber so ganz unschuldig sind Medien dann ja doch nicht auf der anderen Seite. Denn sie sind es, die bestimmten Menschen und deren Aussagen erst eine Plattform geben. Sich genau darüber aber beschweren als Medium? Nee, das geht nicht, findet unser Kolumnist. Und ich glaube, Sie ahnen schon, um wen es hier geht.
Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
Einerseits ist Journalismus nur eine Arbeit unter vielen. Andererseits ist Journalismus, sind Massenmedien was Besonderes, weil diese Arbeit mit Öffentlichkeit verbunden ist. Also Einfluss auf politische Debatten nehmen kann, Bilder prägt, die in der Gesellschaft kursieren. Die Schwierigkeit für die Arbeit von Medien besteht darin, das zu bedenken. Dass Öffentlichkeit eigene Logiken mit sich bringt. Es geht da nicht immer nur um sorgsam abgewogene Inhalte, sondern auch um Personen, die medial attraktiv sind. Weil Medien diesen Zwiespalt nicht immer reflektieren, gibt es die Medienkritik. Journalismus darüber, wie Medien arbeiten. Ein gutes Beispiel für die Schwierigkeiten bei der medialen Arbeit ist Sarah Wagenknecht. Der mediale Blick auf sie ist deshalb nicht das erste Mal Thema hier. Die Schwierigkeiten gehen schon damit los, wie man Wagenknecht angemessen bezeichnet. Wagenknecht firmiert als Politikerin, aber ist in mehr als 30 Jahren selten durch politisches Handeln aufgefallen. War nie Bürgermeisterin, Ministerpräsidentin oder hat sich, wie andere Politikerinnen aus Oppositionsparteien, durch kleine Anfragen zu verdrängten Themen im Parlament hervorgetan. Man könnte Wagenknecht also treffender als Politinfluencerin beschreiben. Für die Politik lediglich der Content ist für Selbstvermarktung, Reichweiten, Popularität. Zur medialen Marke mit ikonischer Frisur ist Wagenknecht mithilfe der Medien geworden. Weshalb es etwas merkwürdig ist, wenn der aktuelle Spiegel in seiner Titelgeschichte recht allgemein feststellt:
Wagenknecht hatte auf dem politischen Marktplatz der Republik ihre eigene Speakers Corner. Von dort übertönte sie die meisten anderen.
Denn den Platz in der Öffentlichkeit hatte auch das Hamburger Nachrichtenmagazin Wagenknecht gern und oft zur Verfügung gestellt. Etwa bei der Bundestagswahl 2021, als ein Spiegelredakteur den Wahlabend exklusiv mit Wagenknecht verbrachte und darüber schrieb. Inklusive Restaurantbesuch und Dessertwunsch. Statt wie üblich von den Reaktionen der Linkspartei zu berichten, der Wagenknecht damals noch angehörte. Nun steht Wagenknecht durch die Wahlerfolge der nach ihr benannten Partei das erste Mal wirklich vor dem Gang in die politische Verantwortung. Was weitere Interviews und Talkshow-Einladungen rechtfertigt. Karin Mioska hatte in der nach ihr benannten ARD-Sendung zwar versucht, den Anteil der Medien an Wagenknechts Popularität zu benennen, aus dem Dilemma im medialen Umgang mit Wagenknecht hilft das aber nicht. Wie will man vor laufender Kamera darüber diskutieren, dass laufende Kameras zu diesem Gespräch geführt haben? Und auch wenn Moderatorin Mioska wie andere vor ihr versuchte, Wagenknecht mit Widersprüchen und Unklarheiten zu konfrontieren, prallt diese Form der Diskussion an Wagenknechts medialer Inszenierung ab. Die Marke Wagenknecht ist längst größer als das Gespräch, das Talkshows zu führen versuchen. Und daran haben wiederum Medien ihren Anteil. Wagenknecht wurde die längste Zeit ihrer öffentlichen Karriere nicht mit Aufmerksamkeit bedacht, um etwa ernsthaft über Kommunismus zu debattieren, sondern als Freak. Um immer wieder machohaft der Faszination nachzugeben, dass eine eloquente, telegene junge Frau Dinge sagt, für die man sich bei einem verstaubten SED-Kader nie interessiert hätte. Wagenknecht hat bei diesen Vorführungen schmerzfrei mitgemacht, wie Trump als Clown und Boris Johnson als Kasper. Nun geht es den Medien, die Sarah Wagenknecht groß gemacht haben, wie Goethes Zauberlehrling. Die Geister, die sie riefen, werden sie nicht mehr los.
Den Widerstandskämpfern auf den Balkan während des Zweiten Weltkrieges hat der britische Schriftsteller Gerald Kirsch seinen Roman Hirn und Zehn Finger gewidmet. Jetzt ist er auf Deutsch erschienen, gleich die Rezension im Büchermarkt. Nutzen Sie wie immer gern Ihre DLF-App für den Medias Res Podcast. Morgen dann wieder live um 15.35 Uhr hier im Deutschlandfunk. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.